Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, an meiner Seite mein Co-Moderator Ole Waschkau. Hallo Ole.
Hallo, und ich kann jetzt schon mal spoilern. Doppelsieg Mercedes, dritter Max Verstappen, ein Ferrari fällt aus und Ferrari macht wieder irgendeinen Schwachsinn. Also sind wir durch, wir können aufhören. Das war's, vielen Dank. Und ja, keep racing.
So. Danke fürs Zuhören, war schön, ne? Hat Spaß gemacht. Aber warte mal, bevor wir jetzt fertig machen, begrüßen wir dann doch nochmal und sagen Hallo, immerhin, zum Chefredakteur von Motorsport Network Germany, dem Portal motorsporttotal.com, formel1.de, de.motorsport.com. Christian Immervoll.
Hi Kevin, hi Ole.
Ja, so langweilig wird es wahrscheinlich auch. Aber wir wollen trotzdem drüber sprechen, müssen wir nämlich auch. Der große Preis von Kanada, immer ein tolles Rennen, immer ein toller Ort. Montreal, da möchte man gerne hin. Und Ferrari hat ja diese Woche durch die Blume vermitteln lassen, dass man die WM abgehakt hat. Bei Williams sieht man einen Schritt nach vorne. Cyril Abitbol macht sich um die Zukunft Gedanken. Wir verlosen heute 3 Bücher. So, das ist erstmal auf den Punkt gebracht, das, was ansteht. Beginnen allerdings mit iTunes-Rezensionen. Haben wir lange nicht mehr vorgelesen, machen wir aber gerne. 2 haben wir bekommen. Einmal 5 Sterne von F1-Fan 2015. Sehr unterhaltsam. Einmal pro Woche, nachdem ich mich morgens mit meinen Harrys-Rasierern fein gemacht habe. Natürlich mit Bose Noise-Canceling-Kopfhörern mit einem fetten V12-Sound auf den Ohren bin ich bereit für die wichtigen Dinge im Leben. Auf der Fahrt zur Arbeit darf ich dann den besten Formel-1-Podcast genießen. Die unpolierten Diskussionen zu Top-Themen der Formel 1 und allen Rennen sind für mich das Highlight der Woche. Inzwischen sogar besser als die Rennen an sich. Dafür gibt es schon mal 5 Sterne. Wenn Marc Surer noch mit dabei ist, würde ich gerne 10 Sterne vergeben. Geht aber leider nicht. You make the F1 great again. Weiter so. Vielen lieben Dank. Sehr coole Rezension. Ebenso von Domi1899, offensichtlich ein Fan der TSG Hoffenheim. Ich höre euren Podcast seit Anfang des Jahres und finde ihn Folge für Folge sehr unterhaltsam. Dass ihr ab und zu auch Experten neben den Journalisten zu Wort kommen lasst, gibt dem Ganzen den extra Touch. Die letzte Folge mit den Sonderthemen Formel 2, Formel E, IndyCar und NASCAR hat mich dazu bewegt, nach langen Überlegungen eine Bewertung abzugeben. Den letzten Stern, der hat nur 4 Sterne gegeben, gibt es, wenn solche Folgen, wie von euch versprochen, öfters ausgestrahlt werden. Ihr seid mein nahezu täglicher Begleiter im Auto. Ja, Domi, wir werden das versuchen, bestmöglich beizubehalten tatsächlich und hoffen, dass es euch allen da draußen gefällt. Christian, gefallen kann es keinem Ferrari-Fan, dass Mattia Binotto die WM abgehakt hat.
Ja, ich glaube, wenn er in Montreal darauf angesprochen wird, ob er wirklich meinte, dass die WM damit schon abgehakt ist, würde das wahrscheinlich dementieren. Aber faktisch, und das war jetzt nicht irgendeine Aussage, die ihm rausgerutscht ist zwischendurch in einem Fernsehinterview oder so, wo er spontan was gefragt wurde, sondern du beziehst dich auf eine Aussage aus der Ferrari-Pressemitteilung, so, die schon relativ deutlich ist, nämlich, dass in den nächsten, ich glaube, Wochen war die Formulierung, keine signifikanten Updates eigentlich kommen und dass es schon sehr, sehr schwierig wird. Also das ist schon nicht tatsächlich eine Erklärung, dass man die WM aufgibt, aber es geht schon sehr stark in die Richtung, dass Ferrari auch zugibt inzwischen, dass da eine gewisse Resignation nach diesen Mercedes-Siegen in den ersten 6 Rennen herrscht. Tja, schauen wir mal. Interessanterweise kommt diese Aussage ausgerechnet vor Kanada, wo ich glaube, dass aufgrund der Aero-Settings, also sprich, Ferrari hatte die größten Schwierigkeiten in den langsamen Kurven, wie wir bisher gesehen haben. Dafür waren sie im Topspeed eigentlich immer relativ stark. Das heißt, Kanada könnte jetzt die erste Strecke sein, wo sie wirklich Land sehen. Gleichzeitig, und da will ich vielleicht nicht vorgreifen, bringt auch Mercedes neue Teile, genau genommen ein Motoren-Update. Also es wird spannend, wie es jetzt weitergeht. Ich würde noch nicht so weit gehen, wie Binotto selbst das andeutet, er sagt es ja nicht ganz explizit, aber wie er das zumindest andeutet, nämlich, dass die WM für Ferrari vorbei ist. Aber wenn die jetzt auch in Montreal nicht gewinnen und nichts reißen, dann kommen wir echt so langsam in eine Phase, wo man es nicht mehr schönreden kann.
Ich zitiere aus der Ferrari-Pressemitteilung, erstmal auf Englisch, "We know we're not competitive enough right now and for the time being we haven't got any more changes coming on the car that will have a significant effect on the problems we have encountered since the start of the season." Auf Deutsch, wir wissen, dass wir derzeit nicht wettbewerbsfähig genug sind und fürs Erste keine weiteren Veränderungen am Auto geplant haben, die einen signifikanten Effekt auf die Probleme haben, die wir seit Saisonbeginn gemerkt haben. Ole, das macht nun wirklich keine Hoffnung.
Nein, das definitiv nicht. Das zeigt auch, dass sie die Probleme zwar verstanden haben, vielleicht, aber dass sie scheinbar so groß sind, dass man da auch gar keine Lust hat mehr, was zu machen, weil man sich sagt, komm, Lass das, das lohnt sich eh nicht. Da müssen wir jetzt nicht uns noch extra anstrengen, dass wir das vielleicht noch irgendwie hinkriegen, sondern das haben wir verkackt und das wird auch nichts mehr und deswegen lassen wir den Bums jetzt auch so. Und vielleicht machen wir nochmal irgendwie was, vielleicht machen wir nochmal irgendwie was am Motor oder so, aber sonst fahren wir einfach mal so weiter. Das ist ungefähr so, als wenn man bei dem offiziellen Formel 1 Videospiel sagen würde, pass auf, fahr nur die Rennen, Trainings mache ich nicht, weil diese Ressourcenpunkte, ist mir egal, ich entwickle das Auto einfach nicht weiter. Das geht schon irgendwie so, wir machen das nächstes Jahr nochmal. Das ist natürlich schon hart, es ist aber vielleicht auch sogar ganz klug, dass man relativ früh sagt, also das sagt man natürlich nicht, aber vielleicht intern hoffe ich zumindest, dass man sagt, dass man sich aufs nächste Jahr konzentriert, auf 2020 und da dann die ganze Sache besser machen will, die ganze Energie halt da reinsteckt und halt nicht jetzt dieses Jahr noch versucht, irgendwie den Anschluss zu finden und versucht noch um die Weltmeisterschaft mitzukämpfen, sondern man macht eben das Beste aus der Situation und ja, sonst warten wir mal ab. Kann auch sein, dass jetzt Kanada gar nicht so schlecht läuft für Ferrari. Das angekündigte Motoren-Update von Mercedes, das spricht, glaube ich, eher dagegen. Und ja, der Verlauf der Saison auch. Aber das würde eigentlich gut passen, dass dann Sebastian Vettel dieses Rennen gewinnt.
Ja, das wäre tatsächlich irgendwie eine Geschichte, die dann wieder nur die Formel 1 schreiben könnte. Frühestens zur Saison 2020 könnte es eine radikale Umgestaltung des Fahrzeugs geben. Natürlich, denn dann wird ein neues Fahrzeug vorgestellt, Ole. Trotzdem hat man jetzt gesagt, man bringt zum übernächsten Grand Prix dann in Frankreich einen neuen Frontflügel. Ja, wenn man dann abweicht von dem Outwash-Prinzip, quasi von den nach außen abfallenden Flügeln, die die Luft um die Vorderreifen herum lenken, bringt nichts. Ja, das Auto funktioniert eben in diesen längeren Kurven eben nicht so gut. Ja, ist jetzt Schadensbegrenzung deiner Meinung nach, Ole? Dann ab Frankreich und hoffen, dass in Kanada irgendwas funktioniert, irgendwas geht?
Naja, das kann man ja auch auf andere Strecken abwenden. Anwenden.
Ja.
So. Abwenden kann man das Ganze nicht mehr. Das ist, glaube ich, definitiv der Fall. Ja, ich glaube, man will einfach versuchen, so das Beste draus zu machen. Ja, man kämpft so ein bisschen mit stumpfen Waffen und hofft halt mal, dass da vorne mal irgendwie Bottas oder Hamilton mal ausfallen, sodass man da mal vorne reinstechen kann. Ich meine, Monaco lief jetzt gar nicht so schlecht, so im Verhältnis. Aber trotzdem, ja, das ist, glaube ich, jetzt einfach so, dass man sagt, wir holen jetzt noch das Maximale irgendwie aus diesem Auto raus, aber wir geben uns jetzt auch nicht mehr wirklich Mühe, dass wir jetzt hier noch um die WM mitkämpfen können. Das ist so wie im Fußball, wenn man da auf Platz 10 steht am 30. Spieltag, so ungefähr. Und auf die wichtigen Plätze, jetzt Liga unabhängig, so irgendwie 20 Punkte Rückstand hat oder so. Und genauso fühlt sich das auch eigentlich an, wenn man mal ehrlich ist. Und ja, ich glaube, man wird auch dieses Jahr noch ein paar gute Rennen liefern können. Vielleicht ja sogar schon in Kanada, man weiß es nicht. Frankreich, ja, ist von der Streckencharakteristik gar nicht so weit weg. Ist ein bisschen flüssiger. Aber ja, ich glaube, da wird auch jetzt nicht so wahnsinnig viel gehen.
Christian, Analogie zum Fußball. Wenn man in der Tabelle nicht so gut steht, dann entlässt man und verändert gerne Mitarbeiter, meistens der Trainer im Fußball. Wir wissen ja, bei der Formel 1 ist das ein bisschen anders. Da werden dann andere Positionen getauscht. Ferrari hat da jetzt ein bisschen was gemacht. Giacomo Tortora, der hat Ferrari bereits verlassen. Alessandro Cinelli, Leiter der Aerodynamikanalyse, geht auch. Dann aufgestiegen Enrico Cardile, der bei Ferrari zunächst die Entwicklung des Sportwagens 488 GTE betreut hat und jetzt die Projektleitung des aktuellen SF90-Fahrzeugs übernommen hat. Und David Sanchez, der Aerodynamikabteilung vorstellt. Man erwägt, den Ex-Chefdesigner Simone Resta von Alfa Romeo Sauber wieder abzuziehen und zurückzuholen. Nicht in derselben Rolle wie vorher. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, auch dieser Chefdesigner hat bei Alfa Romeo jetzt nicht für den durchschlagenden Erfolg gesorgt mit dem neuen Auto. Ist das jetzt der richtige Weg, diese Position während der Saison neu zu besetzen? Ein Eingeständnis, was man ja schon gegeben hat, dass das Auto einfach nicht das verspricht oder das leistet, was es so sehr versprochen hat bei den Testfahrten?
Ja, also Eingeständnis so ein bisschen, glaube ich schon, weil jetzt ist die Zeit, wo man sagen kann, dieses Auto funktioniert nicht so, wie man sich das erhofft hat. Und letztendlich waren die Leute, die da jetzt ausgetauscht werden, mit dafür verantwortlich auf Schlüsselpersonen, nicht in der Rolle eines technischen Direktors, also auf diesem Niveau. Aber doch sind das genau die Leute, die den entscheidenden Unterschied machen, die wir als Öffentlichkeit vielleicht manchmal gar nicht so wahrnehmen. Fällt mir natürlich schwer, weil wir eben die Leute nicht so wahrnehmen, dass wir beurteilen, wie kompetent ist einer dieser Leute, der da jetzt kommt oder geht. Es ist auch relativ normal, dass sich auf diesen Positionen ein bisschen was bewegt. Aber klar ist, und das ist vielleicht der Unterschied in der Formel 1 im Vergleich zum Fußball, dass in der Formel 1 aufgrund der involvierten Technologie der Vorlauf von solchen Änderungen einfach wesentlich länger ist. Das heißt, wenn du jetzt neue Leute installierst, dauert das mit Sicherheit, dass du 2020 schon was spürst, ist fast schon ambitioniert, weil die Designprogramme, die liegen natürlich schon seit Wochen und Monaten oder sind die im Gange. So richtig, wenn jetzt jemand kommt, merkst du das eigentlich erst 2021. Das heißt, ich bin gespannt, aber es zeigt eins, und das hast du richtig gesagt, dass Ferrari erkannt hat, wir müssen da was tun. Also so ein bisschen Eingeständnis, das ist nicht so aufgegangen, wie wir es wollten, ist das schon. Trainerdiskussion in Bezug auf Mattia Binotto, ich glaube, dafür ist es noch ein bisschen zu früh.
Wie gesagt, haben wir auch in der letzten Ausgabe ausgiebig drüber gesprochen, könnt ihr euch dann nochmal anhören, wollen wir jetzt nicht nochmal aufwärmen, obwohl das wahrscheinlich während der Saison immer noch ein Thema werden wird. Sebastian Vettel, Christian, hat jetzt erstmal alle seine Fans beruhigt, sagen wir mal, Rücktritt erstmal ausgeschlossen. Er will kämpfen, er will dranbleiben, muss er ja auch irgendwie, muss sich ja irgendwie auch selber motiviert halten, gerade auch in Konkurrenz seines Teamkollegen Charles Leclerc, der in Kanada sich ja auch wieder mehr zeigen will, als es in Monaco der Fall war, wo ja auch das Team ein bisschen verkackt hat. Trotzdem ein wichtiges Zeichen für dich, dass Sebastian Vettel sagt, nur weil es jetzt hier schlecht läuft und ich vielleicht schon ein Stück weit im Herbst meiner Karriere bin, renne ich jetzt nicht weg.
Ja, also natürlich beginnt da jetzt so richtig rund um Sebastian Vettel die Silly Season. Viele unserer Hörer werden das auch gelesen haben. Gerüchte, dass Fernando Alonso zu Ferrari zurückkommt. Gerüchte, dass Nico Hülkenberg zu Red Bull geht, während der Saison schon anstelle von Pierre Gasly. Ich glaube, man ist gut beraten, wenn man da nicht alles hundertprozentig ernst nimmt. Dass manchmal ein Körnchen Wahrheit dran ist, würde ich auch eingestehen wollen. Aber dieses Thema Sebastian Vettel und Rücktritt, mir ist ja dafür irgendwie noch zu jung. Also ich will das rein vom Gefühl her. Ich glaube nicht, dass er es tun wird. Und es gibt auch keine Signale in die Richtung. Er ist mir zu jung zum Aufhören. Andererseits wäre er irgendwie der Typ, bei dem man sich's vorstellen kann. Oder ich weiß nicht, wie es da euch geht. Rein so von diesem nicht abhängig sein von diesem Sport Formel 1, nicht sich einzulassen sozusagen auf Social Media, nicht das Brauchen der Fanmassen. Das ist Lewis Hamilton, kann ich mir ohne Formel 1 wesentlich schlechter vorstellen irgendwie als Sebastian Vettel. Andererseits spricht für mich komplett dagegen, dass dieser Bubentraum, den er mit Sicherheit hat, gerade auf Ferrari Weltmeister zu werden und ein fünftes Mal Weltmeister zu werden vor allem auch, ich kann mir nicht vorstellen, dass er das so einfach wegwirft. Und vor allem ist die Perspektive ja noch da, dass also Ferrari fährt ja jetzt nicht, so wie es teilweise in den 90er Jahren war, komplett hinterher. Die sind Nummer zwei im Grid, also das ist jetzt nicht so weit weg davon, auch mal vielleicht eine Chance haben, um den WM-Titel zu kämpfen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass er das frühzeitig und überhastet aufgibt.
Ole, deine Meinung dazu?
Nee, das glaube ich auch nicht. Also, das Ding ist ja, jetzt sagen wir mal, er hört jetzt auf. Was hat er denn davon? Auch jetzt nicht wahnsinnig viel. Er ist jetzt auch nicht so alt, wie alt ist er? 32 oder so? 33, ich glaube, ja, jünger als Hamilton. Und bei Hamilton läuft es ja ganz gut. Also liegt es ja jetzt auch nicht am Alter. Und am Alter liegt es, glaube ich, im Motorsport und in der Formel 1 sowieso meistens eher weniger. Siehe Kimi, also ist ja auch immer noch gut dabei. Aber ja, es ist halt im Sport auch so, manchmal geht es halt nicht besser. Ja, manchmal wird man halt nur Zweiter, Kevin, du weißt das, und kommt da eben nicht vorbei. So, und dieses Jahr hat es halt nicht geklappt. So, aber vielleicht sieht es nächstes Jahr dann schon besser aus. Da wird es einen neuen Anlauf dann geben. Allerdings wäre es jetzt, glaube ich, auch relativ doof von Sebastian Vettel jetzt zu sagen, jetzt läuft es halt dieses Jahr schlechter, weil die letzten beiden Jahre lief es ja ganz gut. Jetzt höre ich auf. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe auch gelesen, es gibt so ein sehr abstruses Gerücht, dass Sebastian Vettel aufhört und Hamilton dafür zu Ferrari geht. Das ist ganz nett. Ich sehe, ehrlich gesagt, Lewis Hamilton auch noch in Ferrari. Allerdings nicht nächstes Jahr. Das glaube ich nicht. Könnte mir halt vorstellen, wenn überhaupt, aber auch nicht fürs nächste Jahr, dass die beiden die Cockpits tauschen. So, das noch am ehesten, das würde noch irgendwie Sinn machen. Aber das sehe ich auch nicht. Und Fernando Alonso im Ferrari, also tut mir leid. Also das wäre auch, das wäre nicht, also wenn Ferrari das machen würde, ja, dann wären sie wirklich sehr, sehr doof, weil sie holen sich wieder diesen zwar talentierten, aber durchaus ja starken Störenfried in gewisser Weise, Fernando Alonso ins Cockpit, der ja auch nicht mit Ferrari Weltmeister geworden ist, und das darf man nicht vergessen. Und parallel dazu sitzt Charles Leclerc im Cockpit. Ja, das wird sicherlich ein riesengroßer Spaß mit den beiden. Also wenn man darüber nachdenkt, einen anderen Fahrer zu holen, anstelle von Sebastian Vettel, dann doch vielleicht jemanden aus dem aktuellen Grid zum, oder halt jemanden, der gerade nicht im Grid ist, der noch jung ist, zum Beispiel Esteban Ocon. Oder halt auch ein Daniel Ricciardo, der jetzt bei Renault, glaube ich, auch nicht so glücklich ist, dieses Jahr zumindest. Oder meinetwegen auch Checo Perez, den könnte ich mir da auch sehr gut vorstellen. Aber all das wird, glaube ich, nicht passieren. Und die Saison ist ja tatsächlich auch noch ein bisschen länger. Und auch wenn es mit für Ferrari dieses Jahr für den Weltmeistertitel nicht klappt, könnte es zumindest für Sebastian Vettel und auch natürlich für Charles Leclerc wenigstens noch zu ein paar Rennsiegen reichen. So, und das sollte, glaube ich, das Ziel sein für dieses Jahr.
Zum Abschluss dieses Takes ein Kommentar von Sven Bark aus unserer Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe. Binotto schreibt die WM ab. Konsequenz daraus wäre meiner Meinung nach, ab sofort alle Ressourcen in die Entwicklung zu stecken für 2020, die Saisonrennen als Testfahrten zu nutzen und 2020 dann bestmöglich aufgestellt zu sein. Christian, aber dann muss man aufpassen, dass man nicht gleichzeitig von Red Bull überholt wird, ne?
Das stimmt. Die Frage ist, wie relevant ist es, ob du Zweiter in der WM wirst oder Dritter? Also grundsätzlich finde ich die Idee dieses Lesers nicht so schlecht. Mercedes hat ja auch 2013 das so gemacht, oder 2012 eigentlich schon, dass man gesagt hat, es gibt diese Chance des neuen Reglements und darauf konzentrieren wir uns sehr, sehr frühzeitig. Und das war eigentlich dann der Ursprung dieser Ära, die wir jetzt gerade erleben. Vielleicht wäre es sogar klüger, wenn Ferrari noch ein Jahr weiterdenken würde und sagen, wir gehen schon Richtung 2021, weil es soll ja in 10 Tagen das neue Reglement abgesegnet werden. Das heißt, dann weiß man, wie das Reglement ab 2021 aussehen soll. Vielleicht wäre es eher schon klug, so weit nach vorne zu denken. Andererseits, als ein Team wie Ferrari eine Saison komplett aufzugeben und wirklich nur noch zu testen während der Rennen, es entspricht halt irgendwie nicht dem Anspruch so eines Top-Teams. Aber ich glaube, wäre ich in der Position von Mattia Binotto, ich würde zumindest versuchen, möglichst viele Ressourcen in diese Richtung zu schieben, weil die Realität ist, Mercedes hat einfach diesen Vorsprung, man hat es jetzt die letzten 4-5 Jahre nicht geschafft, den wegzuknabbern oder so Mercedes vielleicht sogar zu überholen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es 2020 gelingen wird, ist dementsprechend auch nicht unglaublich hoch. Von daher, warum nicht mal ausprobieren? Und da kann man in aller Ruhe jetzt die richtigen Weichen stellen. Man kann die nötigen Budgets locker machen. Man kann sich auch vielleicht fahrerisch neu aufstellen, wenn man denn meint, das wäre notwendig. Wobei ich nicht glaube, dass Leclerc, Vettel falsch sind für Ferrari. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Duo, auch in 3 Jahren noch. Also das wäre vielleicht eher sogar weiter zu denken als rein nur nächstes Jahr.
Gut. Dann werden wir beobachten, was Ferrari Montreal zu leisten instande ist. Wir werden gleich unsere Vorschau weiterführen nach einer kurzen Pause. Und dann sind wir zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de.
Calcio Siamo Noi. Der Serie A Talk. Jede Woche neu. Mit Sascha Baharian, Kevin Modena und René Steinhuber.
Ob die Abwehr Serie A Niveau hat, lassen wir einfach mal dahingestellt.
Höre alles, was den Tifosi der italienischen Eliteklasse bewegt. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch. Ich bin European Tour Professional.
I'm David Coulthard.
Hallo, mein Name ist Christian Schenk. Ich bin 10-Kampf-Olympiasieger.
Die Profis am Mikrofon. Immer und überall. Auf meinsportpodcast.de.
Zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportpodcast.de. Wir sind mittendrin in der Vorschau auf den großen Preis von Kanada, Ole. Und die Frage, die sich natürlich viele in Bezug auch auf Ferrari, um nochmal den ersten Take mit einzubeziehen, nehmen, ist Montreal Eine Strecke, auf der Ferrari, Mercedes gefährlich werden könnte. Ich stelle eine andere Frage. Ist Montreal eine Strecke, auf der Red Bull deiner Meinung nach Mercedes gefährlich werden könnte?
Ja, wieso nicht? Ja. Die haben ja da schon mal gewonnen. Auch mit ein bisschen Zufall. Ja. Aber doch, ich glaube durchaus, weil ich der Nachteil des Honda-Motors, der ist gar nicht mehr so, so eklatant. Und der ist mittlerweile doch auf einem ganz guten Niveau, sodass er auch beim Topspeed mithalten kann. Und ein paar Kurven gibt es ja auch. Und bisher sah Red Bull eigentlich bei allen Rennen, die es so gab, ganz gut aus. Also würde es mich stark wundern, wenn sie hier jetzt doch weiter zurückfallen. Ich glaube schon, dass da wieder ein Podium drin ist. Vielleicht wird es ein bisschen schwieriger als auf andere Rennstrecken. Das hängt so ein bisschen davon ab, was Ferrari macht und wie stark Ferrari ist. Aber grundsätzlich würde ich Red Bull da aus der Verlosung gar nicht unbedingt rausnehmen. Ist es natürlich so, dass ja quasi nur ein Fahrer so ein bisschen da bei Red Bull gerade was macht, was Gutes. Das kann natürlich auch jetzt dann anders sein in Montreal. Also ich denke, mit Red Bull kann man auf jeden Fall wieder rechnen.
Christian, dieses Kräfteverhältnis, was Ole auch zu Beginn der Sendung angesprochen hat, Doppelsieg Mercedes und so weiter und so fort, Max Verstappen auf Platz 3, ist das da auch das, was du für Montreal im Kopf hast? Oder bist du da ein bisschen optimistischer, was die Konkurrenz angeht für Mercedes von Red Bull und Ferrari?
Nee, das sehe ich eigentlich ziemlich so wie der Ole. Ich glaube, dass Mercedes und Ferrari ein Stück weit vor Red Bull sein werden. Nicht, weil Red Bull zurückgefallen wäre irgendwie in der Hackordnung, sondern einfach aufgrund der Streckencharakteristik. Ich glaube, der Honda-Motor ist zwar wahrscheinlich besser als erwartet zu diesem Zeitpunkt, aber trotzdem noch nicht auf dem Level von Ferrari und Mercedes. Ich hätte vor zwei Wochen, also Stand Technik Monte Carlo sozusagen, gesagt, dass das eigentlich die erste große Ferrari-Strecke sein müsste dieses Jahr. Wenn jetzt natürlich dieses Mercedes-Update, was den Motor betrifft, einschlägt, kann das hinfällig sein. Aber mein Gefühl ist auch, dass so Ferrari, Mercedes den Sieg unter sich ausmachen werden und Red Bull dann vielleicht näher dran, als wir denken, aber doch dritte Kraft ist. Und dahinter wird's, aber dazu kommen wir vielleicht später noch, dahinter wird's mit Sicherheit wieder so eng, wie wir es eigentlich in den meisten Rennen gesehen haben.
Da kommen wir auf jeden Fall später noch zu. Das Motoren-Update bei Mercedes haben wir angesprochen. Gibt's bei Red Bull-Updates, Christian?
Überfragst du mich jetzt ehrlich gesagt, ich weiß es nicht genau. Wovon wir mit Sicherheit ausgehen können, ist, dass die Teams so Low-Downforce-Pakete, also okay, spezielle Front- und Heckflügel bringen werden, weil einfach die Charakteristik der Strecke ganz anders ist als Monaco. Das werden aber alle tun. Was größere sozusagen Updates jetzt tatsächlich in der im Weiterentwicklungsplan angeht, da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt, wann da bei Red Bull die nächsten größeren Schritte kommen.
Aus deiner Sicht würde es Sinn machen, in Kanada schon ein größeres Aero-Update auch zu bringen, was auf anderen Strecken eingesetzt wird? Oder würdest du das auch eher dann in Frankreich machen, wie Ferrari das zum Beispiel macht?
Also was sicher Sinn macht, ist, wenn man in Montreal schon fährt mit so einem mehr Low-Downforce-Paket, dass man dann vielleicht ein bisschen weiterentwickelt ja auch auf ein paar anderen Strecken einsetzen kann. Das sind jetzt auch genau die Hoffnungsstrecken für Ferrari, meiner Meinung nach übrigens. Also sprich Montreal, Spa, Monza, Le Castellet so ein bisschen vielleicht, Österreich, also da, wo es nicht so viele Kurven gibt. Das ist jetzt das, wo Ferrari ein bisschen die Chance hat, vielleicht nochmal hier Momentum ein bisschen zu drehen. Und dafür werden sie mit Sicherheit auch eigene Teile bringen. Inwieweit sie diese, du hast vorhin angesprochen, diese Outwash-Geschichte mit dem Frontflügel oder mit diesem Konzept, mit diesem Aero-Konzept, das ja ganz anders ist als jenes bei Mercedes, inwiefern sie auch das damit anpacken, das wissen wir nicht. Da gilt es einfach abzuwarten, glaube ich. Die ersten Trainings in Kanada, nach dem, was Binotto gesagt hat, sieht es ja nicht danach aus, dass man da jetzt die große Reform plant, unmittelbar.
Ja, Kanada zwischen Monaco und Frankreich terminiert in unserer Telegram-Gruppe. @StartingGrid könnt ihr gerne dazukommen. Wurde von Sebastian F1 die Frage gestellt, warum ist Kanada wieder zwischen Monaco und Frankreich terminiert? Na, damit man sich an Französisch gewöhnen kann, ne? In ein paar Wochen, das ist doch klar. Gibt es da sonst irgendeinen Grund zu, weswegen das ist?
Kann ich dir ehrlich gesagt nicht beantworten. Letztendlich ist es eigentlich ziemlich wurscht. Ich glaube, der Leser spielt darauf an, dass es nicht so sinnvoll ist, zwischendurch nach Kanada zu fliegen. Aber das musst du sowieso, weil dieser Termin Kanada ist ja isoliert von später im Jahr dann Mexiko und Texas. Also geografisch spielt es eigentlich keine Rolle. Aber um die Frage zu beantworten, nein, ich weiß es nicht.
Zumal es in Kanada...
ein traditioneller Termin da im Juni für Montreal.
Und in Kanada kann es im Oktober halt gerne mal schneien. Ja, also
ja.
Das sollte man nicht unterschätzen. Mercedes, dann haben wir die Top 3 auch besprochen, Ole. Für dich ja, also Top-Favorit. Herr Bausang-Farm fragt, kommt der neue Bottas wieder zurück oder bricht er doch wieder ein? Also wird Lewis Hamilton wieder alles wegdominieren? Ole?
Oder ich glaube, Kevin, Ole hat eine Nachricht geschrieben, dass er jetzt gerade weg muss.
Ach, okay. Na gut, dann frage ich
dann an dem Punkt.
Ach Quatsch, wir lassen das einfach so. Lass es einfach so, wir sind authentisch. Christian, dann beantworte du meine Frage.
Jetzt habe ich ehrlich gesagt einen Faden verloren, was du gefragt hast.
Der neue Bottas, bricht er ein, kommt er zurück? Wird es Lewis Hamilton, der das ganze Wochenende wegdominieren wird?
Ich glaube, es wird für Lewis Hamilton zumindest nicht einfach, weil Kanada ist insofern da eine interessante Strecke, weil das für Lewis Hamilton, also er hat da seinen ersten Grand Prix gewonnen, er war da im Qualifying immer extrem stark. Also es ist eine Lewis Hamilton-Strecke, es ist aber auch eine der klassischen Valtteri Bottas-Strecken. Diese Stop-and-Go-Kurse, die liegen ihm extrem stark. In Kanada war er auch im Williams damals schon, hat er immer sehr, sehr gut ausgesehen. Also ich glaube, das wird genau so eng wie bisher weitergehen. Wir haben es ja auch schon ein paar Mal besprochen dieses Jahr. Ich glaube schon, dass sich auf lange Sicht Lewis Hamilton durchsetzen wird. Aber noch, glaube ich, wird Valtteri Bottas dranbleiben. Und Kanada sehe ich tatsächlich so als bisschen eine Chance für ihn, auch vielleicht wieder einen Sieg zu feiern.
Daniel Moreno, sowohl in unserer Telegram als auch in der Starting Grid Facebook-Gruppe, hat er gesagt, dass es oft besondere Situationen im Rennen in Kanada gab. Wall of Champions, die Asphaltauflösung in der Haarnadel, Wandkontakte, Boxenunfälle. Apropos Boxengasse, die ist ja neu dieses Jahr, ne? In Kanada.
Ja, ich habe die Frage auch schon gesehen auf Facebook, vorweg, um das zu beantworten. Ja. Ich habe ein paar Fotos gesehen, das haben wahrscheinlich auch die meisten User. Sehr viel mehr kann ich dazu ehrlich gesagt nicht sagen. Ich war noch nicht da. Ich kenne nur die Fotos, sieht schick aus. Wie sich es dann bewährt, werden wir tatsächlich am Wochenende erst beurteilen können, glaube ich.
Genau, Johannes Dominik Weber hatte das in der Starting Grid Facebook-Gruppe gefragt. Wie siehst du das Thema Qualifying? Daniel fragt, sehen wir wieder einen Zittern im Qualifying? Bleibt es so nah, dass wir wieder innerhalb einer Minute 10 Autos, dass wir wieder mindestens 10 Autos innerhalb einer Sekunde haben werden?
Ich glaube schon, dass es ziemlich knapp wird im Qualifying. Der Unterschied wird allerdings sein, dass das Qualifying nicht so ausschlaggebend ist, wie es jetzt in Monaco der Fall war, wo du ja praktisch nicht überholen kannst. Weil Montreal hat diese extrem lange Gerade aus der Haarnadel raus bis zur Schikane vor Start und Ziel, wo man eigentlich recht gut überholen kann. Und dann auf Start und Ziel vor dem berühmten Senna ist nochmal, also in der Regel sind das auch zwei DRS-Zonen, also es kommt nicht so sehr aufs Qualifying an. Ich glaube, du kannst da auch aus einer zum Beispiel dritten Reihe, wenn du schnell genug bist, das Rennen gewinnen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es extrem knapp wird wieder. Also im Grunde genommen das Übliche. Die drei Top-Teams werden, denke ich, vorne weg sein und dahinter wird sehr, sehr knapp auf den Positionen 7 bis, schlag mich tot, 15 oder so. Und dahinter haben wir ja inzwischen auch die üblichen Verdächtigen so ein bisschen. Williams ist ja da schon einbetoniert. Übrigens Williams vielleicht ganz kurz eine Randnotiz wert. Da werden wir im ersten freien Training Nicola Latifi zum ersten Mal an einem Formel-1-Wochenende im Einsatz sehen, anstelle von Robert Kubica.
Ich wollte tatsächlich gleich noch auf Williams zu sprechen kommen, aber wir können gerne diese Randnotiz einfach mal so stehen lassen. Ja, Nicolas Latifi, dessen Vater ja, glaube ich, Anteilseigner ist auch oder zumindest sehr viel Geld investiert hat in Williams, dem man ja auch nachsagt, dass er Robert Kubicas Cockpit nächstes Jahr bekommen könnte.
Richtig, aber der Vater hat investiert in McLaren, um da ganz präzise zu sein. Also das ist nicht so wie bei Lance Stroll, dass der Vater direkt ins Team investiert, wo der Sohnemann fährt. Aber klar, es hat natürlich auch mit Geld zu tun. Wobei Latifi sich ja momentan, darüber habt ihr vielleicht auch gesprochen mit meinem Kollegen Norman Fischer, auch in der Formel 2 sehr gut schlägt gerade.
Ja, wer hat denn dann bei Williams investiert? Nikita Mazepins Vater? Also irgendeiner hat doch da Geld eingesteckt.
Nikita Mazepins Vater ist, mit denen ständig in Kontakt, das ist richtig. So ein ganz Großinvestor wie Lawrence Stroll das bei Racing Point ist, den gibt es bei Williams nicht.
Okay, dann können wir nochmal zurück, ich habe jetzt den Faden kurz verloren, aber ich habe ihn wiedergefunden. Thema Strategie, das Boxendelta in Kanada ist ein bisschen kleiner als an anderen Strecken. Würde das für dich bedeuten, dass wir vielleicht aggressivere 2- oder 3-Stopp-Strategien sehen, weil auch das, was die Teams an Reifen mitnehmen, sehr dafür spricht, dass sie diese roten, soften C5-Reifen. Sehr viele Teams gehen auf 9 Sätze davon, McLaren zum Beispiel, auch Alpha, Force India, Mercedes hat 8 von diesen Sätzen dabei, dafür aber nur 1 Satz bei Lewis Hamilton zum Beispiel, dieser weißen, harten Reifen. Dass wir ein durchaus spannendes Rennen auch an der Box sehen können, deiner Meinung nach?
Also grundsätzlich spricht eine kurze Anfahrtszeit natürlich dafür, dass es mehr Boxenstopps gibt. Ganz sicher bin ich mir aber trotzdem nicht, trotz der relativ weichen Reifenwahl, so rum. Weil wir haben dieses Jahr schon ein paar Mal gesehen, dass die Teams eher das Problem haben, anders als 2018, die Reifen auf Temperatur zu bekommen. Letztes Jahr war es ja eher so, dass man versucht hat, man denke an diese Mercedes-Felgen, an die berühmten, dass man versucht hat, Temperatur abzuleiten, um die Reifen zu kühlen und den Verschleiß möglichst gering zu halten. Dieses Jahr haben wir eher das umgekehrte Phänomen, dass es darum geht, die Reifen auf Temperatur zu bringen. Und Kanada ist jetzt zwar ein sehr, sehr schneller Kurs, aber nicht unbedingt einer mit extrem schnellen Kurven, wo sehr viel Energie auf die Reifen wirkt. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass dieses die Reifen auf Temperatur bringen eher zum Thema wird als der Reifenverschleiß. Und dann, das würde dann eigentlich eher gegen ein 2- oder 3-Stopp-Rennen sprechen. Letztendlich ist das aber Stand jetzt ohne irgendwelche Daten und Erfahrungswerte ziemliches Kaffeesatzlesen. Also ich würde da einfach mal abwarten. Am Freitagnachmittag weiß man vielleicht schon ein bisschen mehr.
Ja, lass uns doch mal so ein bisschen auf das schauen, was dann im Mittelfeld passiert, hinter den 3 Top-Teams. Christian, Ole ist gerade noch unterwegs, deswegen machen wir jetzt einfach mal an dieser Stelle mit diesen Teams weiter. Und ich glaube, das Team, von dem auch wieder irgendwie alle am meisten erwarten, hinter diesen 3 Top-Teams, ist Haas, ne? Tatsächlich. Also die haben ein Paket, was, glaube ich, in Kanada, wenn es an der Box und überall gut funktioniert, dafür sorgen kann, dass sie tatsächlich, zumindest meiner Meinung nach, die Rolle des Best of the Rest bekleiden können.
Das sehe ich ganz ähnlich wie du. Auch der leistungsstarke Ferrari-Motor spricht da eigentlich dafür. Großes Fragezeichen bei Haas allerdings tatsächlich die Reifen. Gerade ja schon gesagt, Kanada nicht unbedingt eine Strecke, wo da viel Energie reingeht. Und wir wissen, dass Haas eins der Teams ist, das sich mit diesem Thema mit am schwersten tut. Das heißt, wenn sie das nicht hinkriegen, muss es auch nicht gut laufen. Nimmt man diesen Faktor mal aus der Rechnung raus, müsste Montreal eigentlich wie maßgeschneidert sein für diesen Haas. Von daher sehe ich das auch so, dass die mein persönlicher Favorit sind für die 4. Startreihe, für Best of the Rest sozusagen. Und dann bin ich auch sehr gespannt. Ich glaube zwar nicht unbedingt, dass die so stark sein werden wie in den vergangenen Jahren, aber nichtsdestotrotz bin ich sehr gespannt, was Racing Point in Montreal reißen kann, weil die waren doch sehr unter dem Level der vergangenen Jahre in den letzten Rennen. Und Montreal ist jetzt eine ganz andere Strecke, eine, die ihrem Profil der vergangenen Jahre, wo Force India ja immer auf Highspeed sehr, sehr schnell war, eigentlich liegen müsste. Das heißt, auf die bin ich auch gespannt, weil wenn die nicht in Kanada mal einen kleinen Schritt nach vorne machen, wann dann?
Ist Racing Point deiner Meinung nach so ein bisschen jetzt auch in der hauseigenen Bringschuld?
Ja, schon. Also natürlich befindet man sich in einem Umstrukturierungsprozess mit neuem Eigentümer, Fabrik, die gerade gebaut wird. Das ist mit Sicherheit nicht ganz einfach und man stellt da auch die Weichen gerade für die Zukunft ein bisschen um und opfert dafür vielleicht auch das ein oder andere tagesaktuelle Thema in der Arbeit, die man zu tun hat. Aber ich habe ja schon, also die letzten Jahre, in denen wir das immer machen, habe ich immer gesagt, Force India boxt eigentlich über der eigenen Gewichtsklasse. Die sind zu stark, so stark dürften sie eigentlich gar nicht sein, was ich als Kompliment an dieses Team meine. Eigentlich sind sie jetzt genau da, wo sie hingehören. Paradoxerweise aber just in dem Moment, wo sie eigentlich einen Investor bekommen haben, der Geld in dieses Team investieren kann. Also ich glaube, man wird dieses Projekt messen müssen in 2, 3 Jahren. Aber momentan ist es eigentlich eher ein Rückschritt, als dass da irgendwas nach vorne gegangen wäre.
Wir machen eine kurze Pause und dann geht's gleich weiter mit den weiteren Mittelfeldteams. Wir sprechen über CO2-neutrales Benzin, was seine Einstiegsfahrt sozusagen in die Formel 1 bekommen soll. Ja, wie das alles aussehen soll, das werden wir besprechen. Und natürlich verlosen wir heute noch Bücher. Ja, und zwar die drei ausgelobten von Stefan Ehlen, was ihr jetzt bestellen könnt unter grand-prix-geschichten.de. Davon wird es drei Exemplare heute für Hörerinnen und Hörer geben. Das werden wir auslosen. Und wir werden natürlich den großen Preis von Kanada tippen. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de. Bleibt dran.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Ihr hört Starting Grid, das Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren, der wieder zurückgekehrte Ole Waschkau und Christian Immervoll mit der Vorschau auf den großen Preis von Kanada, Ole. Und für dich die Frage natürlich, unser kleines Steckenpferd in dieser Saison, McLaren. Was traust du dem Team zu, auch im Vergleich, und das würde ich jetzt ganz gerne, glaube ich, die ganze Saison erstmal so durchziehen oder auf die nächsten Rennen gesehen, mit dem Werksteam Renault?
Ich traue McLaren momentan ein bisschen mehr zu als dem Werksteam von Renault. Einziges Problem, was ich in Kanada sehe für beide Teams, ist, dass ja die Strecke schon eher eine Motorenstrecke ist. Das ist natürlich die Formel 1 sowieso, aber Kanada halt ein bisschen mehr aufgrund der längeren Geraden, und da ist der Renault, glaube ich, nicht ganz so gut wie die anderen zwei Motoren. Und deswegen, ja, muss man das mit Vorsicht betrachten. Ich glaube aber, realistisch gesehen hat McLaren auch an diesem Wochenende wieder die besseren Chancen, in die Punkte zu fahren als Renault, wo ja doch sehr viel schief geht. Und bei McLaren macht man die Sache eigentlich ganz gut und die beiden Fahrer sind auch motiviert. Allerdings würde ich jetzt nicht tippen, dass man jetzt sehr hoch in die Top Ten kommt, sondern eher am hinteren Teil der Top 10 sich einreihen wird, schätze ich.
Im letzten Jahr Renault auf Platz 7 und 8 mit Hülkenberg und Carlos Sainz. Christian, für dich auch die Plätze, die sie in diesem Jahr bekleiden könnten? Wie siehst du sie im Vergleich mit McLaren?
Ich teile tatsächlich so ein bisschen die Einschätzung vom Ole. Wir wissen ja, unsere berühmte Wette, dass ich glaube, dass Renault das größte Potenzial von allen Mittelfeldteams hat. Dabei bleibe ich auch. Für Montreal glaube ich allerdings nicht unbedingt, dass sie der Favorit sind, Best of the Rest zu sein. Da ist Motorenleistung doch sehr, sehr wichtig und auch aerodynamische Effizienz. Und ich glaube einfach nicht, dass das beim Renault-Werksteam die größten Stärken dieses aktuellen Pakets sind, wenn es denn überhaupt wahnsinnig viele Stärken gibt, könnte man momentan unken. Das sollte McLaren ein bisschen besser liegen. Allerdings sehe ich auch McLaren nicht ganz vorne im Mittelfeld. Also ich glaube, die beiden Teams werden so knapp hinter der Fraktion Haas sein. Wie gesagt, Haas vorbehaltlich Reifen. Also es wird auf jeden Fall spannend. Das Spannende von Montreal ist ja generell, es braucht teilweise nicht viel für Positionsverschiebungen, gerade in diesem eng zusammenliegenden Mittelfeld. Und Montreal ist halt nach Baku so die erste Strecke, wobei noch mehr als Baku eigentlich, wo es wirklich um Low-Downforce-Effizienz geht, wo Topspeed gefragt ist, Motorenleistung, flach eingestellte Flügel. Also das ist die erste richtige Strecke aus dieser Streckengattung in dieser Saison. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt drauf, weil da, glaube ich, kann das ein oder andere ein bisschen anders aussehen als auf anderen Rennstrecken.
Dann gibt es ja noch so das ein oder andere Dark Horse, was vielleicht überzeugen kann. Toro Rosso. Williams, über die sprechen wir gleich noch. Toro Rosso, Christian. starke Leistung bislang in dieser Saison. Übrigens, in der Woche nach dem Kanada Grand Prix werden wir ein Interview führen mit Franz Toast, dem Teamchef von Toro Rosso. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und da werden wir dann ihm noch einige Fragen zu dieser jetzigen Saison stellen können. Auch natürlich zur Vergangenheit von Toro Rosso. Und also ich freue mich da sehr drauf und hoffe, dass das alles auch so funktioniert, wie wir das geplant haben. Aber Daniel Kiat und Alexander Albon, muss man sagen, sind wirklich in richtig guter Form. Das Auto scheint auch zu funktionieren. Könnte Toro Rosso so diese kleine Überraschung sein am Wochenende, deiner Meinung nach, Christian?
Ich glaube nicht. Okay. Ich fürchte, dass Toro Rosso eher gemacht ist für diese Strecken wie Monaco. Auch der Honda-Motor ist mit Sicherheit noch nicht auf Ferrari- und Mercedes-Niveau, auch wenn der sich deutlich verbessert hat. Ich glaube, für Toro Rosso wird es eher eins der schwierigeren Wochenenden, um ehrlich zu sein.
Okay, Ole, teilst du seine Meinung? Und muss man dann vielleicht sagen, Toro Rosso und Alfa Romeo machen dann das hintere Mittelfeld unter sich aus?
Ja, bei Alfa bin ich mir nicht sicher. Das könnte halt auch wieder nach vorne gehen, zumindest für Kimi, weil es ja doch relativ viel geradeaus geht. Sollte eigentlich gerade ja dem Ferrari-Motor und damit eigentlich auch dem Alfa ganz gut liegen. Es ist halt bunt gemischt. Es ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, tippt man beziehungsweise sagt man voraus, wie der, wie die Kraft der einzelnen Teams ist an dem Wochenende oder das Endergebnis. Und das ist unbedingt nicht immer einhergehend. Also, weil theoretisch würde man sagen, Haas wäre Team 5, aber bei Haas weiß man ja, Team 4, Entschuldigung, ist das vierte Team, aber das heißt nicht unbedingt, dass sie dann auch dementsprechend ins Ziel kommen, sondern die Saison hat ja schon gezeigt, dass das auch immer anders ist. Und da muss man das immer mit Vorsicht genießen. Ich glaube schon, dass Toro Rosso schon die Chance auf Punkte hat, allerdings auch nicht auf viele. Ich denke auch, dass da irgendwie vielleicht mit McLaren so um die Plätze 8, 9, 10 geht und davor dann so vielleicht Kevin Magnussen oder Romain Grosjean. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Renault, ja. Aber Toro Rosso macht eine gute Figur. Denke allerdings nicht, dass der Honda-Motor da so ein großes Plus ist, als dass man hier in Kanada auch weit vorne sein kann. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, Christian, und dann zum absoluten Hinterbänkler-Team Williams. Es tut immer wieder auch ein bisschen weh, das zu sagen, aber es ist nun mal die Realität. Claire Williams aber ist optimistisch, dass man am Ende des Jahres noch ein oder zwei Sekunden schneller sein wird. Diesen Optimismus.
Ja, das hilft ja nichts.
Ja, ich wollte gerade sagen, das wäre zwar eine Riesenleistung, aber sie wären trotzdem letzter wahrscheinlich.
Ja, was machst du aus solchen Äußerungen? Ist das sich selber Mut einreden? Weil sie sagt hier auch im Podcast In the Pink, dass sie nicht weitermachen würde, wenn sie das nicht so sehen würde, dass es ein Licht am Ende des Tunnels gibt.
Tja, über Williams noch zu reden, das ist irgendwie so ähnlich wie die letzten Jahre über McLaren. Also es passiert ja auch nichts. Ja, das muss man ja dazu sagen. Die stecken zwar in der Krise und Claire Williams gibt immer schöne, laufend auch platzende Seifenblasen von sich, irgendwelche Durchhalteparolen, ja, wir geben nicht auf und ja, wir sind Williams, ja, wir sind eigener Konstrukteur, aber es passiert ja nichts. Ja, die haben Pedillo entlassen, ob der das Problem war, ist von außen schwierig zu beurteilen. Es gibt aber jetzt auch niemanden High Profile, der irgendwie diese Lücke füllt. Die haben das intern gemacht. Die Berichte, die da rauskommen, ob die nun stimmen oder nicht, kann ich nicht mit Sicherheit beurteilen. Aber die Stimmung unter den Mitarbeitern in der Fabrik ist wohl auch im Keller, also Überstunden, was ja eigentlich Usus und Selbstverständnis ist in einem Formel-1-Team, dass da Wochenend gearbeitet wird, dass da Nächte durchgearbeitet werden. Dinge, die wir von Otto Normalverbraucher vielleicht nicht verlangen würden, aber in der Formel 1 ist es unbedingt zwingend erforderlich, wenn du erfolgreich sein willst. All das findet bei Williams nicht statt, sagt man. Und es ändert sich eigentlich überhaupt nichts dran. Also ich sehe auch nicht irgendwelche großen Maßnahmen von Claire Williams. Vielleicht redet man nur nicht drüber und tut es hinter den Kulissen. Dann werden wir ja die Ergebnisse sehen. Ich bin ein bisschen skeptisch. Ich sehe auch nicht, die Fahrer sagen ja, so Monaco ging das erste Mal ein bisschen vorwärts. Stimmt auch. Man war da ein bisschen näher dran an den anderen. Aber ganz ehrlich, das ist mir ist das zu wenig, was bei Williams da momentan passiert.
Ole, dir auch, ne?
Ja, also das ist ja das, was ich immer gesagt habe und immer sage bei McLaren. Die letzten Jahre hatte man zumindest das Gefühl, da will jemand, also da will man schon nach vorne kommen, aber es klappt halt eben nicht. Und das Gefühl hat man bei Williams halt überhaupt nicht. Die fahren halt da hinten mit und werden halt letzter und irgendwer sagt dann irgendwas von wegen, ja, also wir schaffen das. Und da passiert aber nichts. Also sowohl weder auf der Strecke als auch irgendwie in der Kommunikation. Die Fahrer, ja, haben jetzt auch nicht wirklich das größte Selbstbewusstsein, so wie es in den Interviews aussieht. Also das ist so ein bisschen, ja, ist so ein bisschen echt schwierig. In Kanada muss man per se fast nur geradeaus fahren, bisschen rechts, links. Aber selbst das wird man ja wahrscheinlich nicht hinkriegen. Und das ist halt schon dann sehr, sehr bitter, muss man sagen. Weil in Kanada hat Williams die letzten Jahre eigentlich immer gut ausgesehen. Ich glaube, letztes Jahr nicht unbedingt, aber die Jahre davor immer gut. Auch einige Podestplätze und ja, das wird, ja, dieses Jahr, ja, also es wird auch die nächste große Frage ist natürlich George Russell oder Robert Kubica. Wer wird vorne stehen von den beiden? Es wird natürlich George Russell sein, das ist ganz klar. Ich bin mal auch gespannt, wie oft der Unfall von Kubica 2007 erwähnt wird, sowohl in Interviews als auch im Kommentar. Können wir mal eine Strichliste machen. Das wird aber das Spannendste sein bei Williams, glaube ich.
Ja.
Leider. Das Wochenende. Habt ihr eigentlich schon Racing Point abgehakt?
Ja, klar. Du warst ja, ja nicht okay. Da.
Ja, er hätte ja sein können, dass ihr die einfach ausgelassen habt.
Nein.
Das wäre ja vollkommen verständlich. aber ja, vielleicht gibt es wieder so ein tolles Rennen von Lance Stroll, das würde ich noch dazu sagen. Aber das glaube ich nicht.
Lance Stroll übrigens, habe ich jetzt vernommen, ist in Kanada ein richtiger Star.
Ja, klar. Ist halt der Geilste.
Ja, nein, wirklich jetzt. Also
offensichtlich, ja, ich glaube dir das. Also sie haben ja auch niemanden.
Ja.
Gut, nächstes Jahr kommt Latifi dann in den Williams, das ist klar. Hat man zwei Kanadier. Das geht ab dann.
Formel 1 Nation Kanada.
Ja.
Sozusagen das Hard Dungeon der Formel 1, wenn man so will. Williams ist es natürlich. Wer stretcht wen? So, wir kommen zu einem zukunftsweisenden Thema in der Formel 1, Christian, und zwar E-Fuels. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was sehr, sehr interessant werden wird. Was ist darunter zu verstehen und ab wann könnte das kommen?
Also es könnte kommen ab 2021, das berichten zumindest die Kollegen von Automotor und Sport, die da offenbar sehr gut informiert sind, was die neue Regelreform 2021 angeht. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dadurch, dass diese Technologie von den diversen Antriebstechnologien, die da so oder von alternativen Antriebstechnologien, die da gerade so im Gespräch sind, eine der weniger öffentlich präsenten Technologien ist, musste ich mich auch erstmal ein bisschen schlau machen, was ist das eigentlich genau? Also es geht darum, dass man nennt es auch Power to Gas oder Power to Liquid, glaube ich, oder so ähnlich. Man bindet sozusagen in der Herstellung der Treibstoffe schon CO2 aus der Atmosphäre, das dann zwar wieder freigesetzt wird, wie beim konventionellen Verbrenner, aber dadurch, dass es ja erstmal entnommen wurde, ist es letztendlich komplett CO2-neutral. Die Wikipedia sagt, und das ist, wie tief ich im Thema stecke, dass das eine sehr, sehr teure Technologie ist und deswegen schwierig wirtschaftlich zu machen. Deswegen finde ich es auch sehr interessant, dass die Formel 1 sich offenbar dazu entscheidet, das Thema jetzt zu pushen. Aber ich finde es spannend. Also so von der Logik her ergibt es sehr viel Sinn, wenn du A, bei der bewährten Technologie sozusagen des Verbrenners bleiben kannst, B, es aber trotzdem schaffst, das CO2-neutral zu gestalten. Auf einer synthetischen Basis übrigens. Also das wird CO2 aus der Atmosphäre gebunden, synthetisch wird dann Treibstoff hergestellt und das wird dann in einen Verbrennungsmotor eingespeist. Also ich weiß noch sehr, sehr wenig. Ich kann das nicht wirklich kompetent beurteilen, aber ich bin sehr gespannt drauf und werde mich auch ein bisschen intensiver in das Thema einfuchsen jetzt.
Da das ja noch nicht so ausreichend vorkommt, dieses E-Fuel, könnte man das erst anteilig reinbringen. Bis 2025 würde das dann schrittweise angehoben werden. 2021 wären es 20% an Masse sein, die an E-Fuel dann mit in den Tank kommen. Und mittelfristig würde man komplett von fossilen Brennstoffen sich abkehren. Und das hat ja auch Cyril Abitbol gesagt, Ole, das wird noch viel spannender sein als der Motor der Zukunft. Und bei uns, unsere Hörer gehen ja immer einen Schritt weiter. In unserer Starting F1 Fans Facebook-Gruppe kam die Frage von Leon Domröse, was haltet ihr von der Idee in der Formel 1, wie es in der IndyCar zu machen und ein einheitliches Chassis zu benutzen und den Rest frei entwickeln zu lassen. So käme es wieder mehr auf die Fahrer an und zum Punkt Nachtanken. Ja, er sagt jetzt, an Indica orientieren mit Ethanol statt Benzin fahren. Das würde mehr Action drin sein in der Formel 1. Das macht man jetzt ein bisschen anders mit diesen E-Fuels. Aber könntest du dir so zukünftig auch vorstellen, so einheitliche Chassis zu haben und anders zu entwickeln, wenn man jetzt den weiteren Weg gehen will, um auch vielleicht sowas wie Chancengleichheit zu fördern?
Nee. Gut. Kann ich mir nicht vorstellen. Also das wäre ja Schwachsinn. Das wäre genau, also ich glaube, in der Formel 1 hätte das genau den gegenteiligen Effekt. Natürlich würde man, also wären die Rennen abwechslungsreich, es gäbe mehr Sieger etc. Wahrscheinlich. Vielleicht aber auch nicht. Aber dadurch wäre es, glaube ich, auch wesentlich austauschbarer. Weil das ist nämlich das große Problem an der Indycar-Serie und auch an der Formel E, dass da ja immer eigentlich immer irgendwie ein anderer gewinnt und andere Leute vorne sind und so. Und dass sich das alles munter durchmixt, das haben wir jetzt bei den Indycars auch am Wochenende gesehen. Da gab es ja zwei Rennen am Samstag und am Sonntag. Komplett andere Ergebnisse jeweils. Aber dadurch ist es einfach leider auch furchtbar egal. Ja? Und die Formel 1 und generell natürlich auch Rennsport lebt ja genau eben davon, dass es halt so ein bisschen unfair ist und dass es schwierig ist, nach vorne zu kommen. Und es geht ja letztendlich auch im Ursprung darum, wer baut das beste Auto und nicht, wo ist der beste Fahrer. Das ist ja das Gleiche, was wir in der WEC sehen. Ich meine, stell dir mal vor, in der WEC würden alle im gleichen Auto fahren. Und zwar sowohl in der LMP1 als auch in den GTs. So. Klar, in der LMP2 ist es so ungefähr, ist es ähnlich, aber halt nicht, auch nicht das Gleiche. Und das würde ich sehr, 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 sehr schwierig finden. Dann kann man es nämlich auch gleich lassen, weil ich finde, der Reiz der Formel 1 ist eben, dass es verschiedene Hersteller gibt, dass es eigentlich auch verschiedene Antriebskonzepte gibt, verschiedene Reifen etc. Davon ist man natürlich jetzt so ein bisschen weg. Es ist ja schon sehr viel einheitlich. Da kommen ja auch noch einige Teile dazu, wie Lenkrad, glaube ich, und so. Und ich weiß gar nicht, was es war, Bremsen oder irgendwie sowas. Und das reicht, glaube ich, auch. Die Autos noch zu vereinheitlichen, dann nur am Motor zu entwickeln, das wäre übrigens aktuell wahrscheinlich auch jetzt nicht wirklich spannend, weil das wäre halt dann Mercedes trotzdem wahrscheinlich vorne, ja, weil sie auch die besten Fahrer haben, das kommt noch dazu. Ich habe mich lustigerweise am Wochenende mit einem Freund darüber unterhalten, der in den 90ern so Formel 1 geguckt hat, so zur Schumi-Zeit und so, und der hat gesagt, er fand es eigentlich immer spannend, dass es nicht so gleich war, ja, sondern dass es solche großen Zeitabstände gibt und dass es gab und dass es halt so viele Ausfälle auch gab, weil das hat letztendlich die Spannung ausgemacht, weil vielleicht wurde dann beim Überrunden mal irgendwie der Führende rausgekegelt oder aufgehalten oder irgendwie sowas oder es fiel irgendjemand aus, weil er mit irgendjemandem kollidiert ist und so oder einer war auf dem anderen Reifensatz besser oder mit einer anderen Strategie und so, und das würde man dem komplett entziehen. Und deswegen wäre das genau der falsche Weg, weil das ist nämlich auch das Alleinstellungsmerkmal der Formel 1. Sonst wäre es halt eine Rennserie von vielen. Und sind wir mal ganz ehrlich, die Indycar-Serie, das ist auch nur so pseudospannend. Also wirklich was Bedeutsames passiert da ja nicht, außer beim Indy 500. Das Indy 500 ist das einzige bedeutsame Rennen der Saison eigentlich. Die anderen Rennen, ja, ob du die jetzt guckst oder nicht, ist eigentlich auch mehr oder weniger egal. Und ja, über die Tankdiskussion haben wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen. Es wäre sicherlich im ersten oder im zweiten Jahr, würde es die Rennen wahrscheinlich mehr durcheinander wirbeln. Dann würde sich das allerdings auch einpegeln und dann wäre es wieder vollkommen normal. Den einzigen Unterschied, den es vielleicht machen würde, wenn es wieder so wäre, dass man mit einer bestimmten Spritmenge oder das Qualifying fahren muss. So, dann würde sich aber beschwert werden, dass die Runden im Qualifying so langsam sind. Weil guckt man sich mal die Zeit so von ungefähr 2,5 bis 2,9 an, da war jetzt strategisch auch nicht so viel drin, sagen wir mal so. Das war eigentlich nur so in den 90ern bis frühen 2000, wo es wirklich einen Unterschied gemacht hat. Danach hatte jeder seine Simulation und jeder wusste genau, okay, wir stoppen zweimal und in der Runde. Und es ist eigentlich nichts anderes gewesen als jetzt mit den Reifenstopps. Und deswegen fährt man so, glaube ich, ganz gut, wenn man das lässt.
Die zukunftsorientierte Formel 1, E-Fuels, vollkommen synthetisch hergestellter Treibstoff. Christian, Cyril Abitbol sagt, die Formel 1 müsse für die Gesellschaft relevant bleiben. Wäre das für dich ein Schritt, wo die Relevanz der Formel 1 da ist? Wie relevant ist die Formel 1 für die Gesellschaft denn aktuell?
Du stellst die großen Philosophiefragen, ja. Da müssten wir jetzt eigentlich so jemanden wie Immanuel Kant in die Show einladen. Wie relevant ist die Formel 1 für die Gesellschaft? Ich möchte jetzt nichts sagen, was der Formel 1 schadet. Aber ich glaube, ganz ehrlich, da darf man sich jetzt nicht zu ernst nehmen. Letztendlich ist das Unterhaltung und ein bisschen Motorsport und ein paar Leute, die im Kreis fahren, natürlich alles sehr, sehr teuer. Und mit Sicherheit technologisch so, dass der ein oder andere Impuls aus dem Motorsport in die Serie auch kommt. Aber ich würde das jetzt auch nicht überbewerten. Wahrscheinlich reißt man mir für diese Aussage jetzt den Kopf ab.
Na, nee, du hast recht. Ich finde, du hast vollkommen recht. Ole, vielleicht als Abschlussfrage. Ist die Formel 1 eigentlich das wirkliche Sports-Entertainment?
Ja, natürlich. Neben Fußball natürlich, was ja auch, ist ja auch kein Sport, wenn man ehrlich ist. Also da machen zwar de facto 22 Leute Sport, so auf dem Rasen, mit dem Ball hinterherlaufen, aber es ist kein Sport. Das ist Geschäft und das ist Unterhaltung. Und nichts anderes ist die Formel 1 eigentlich auch. Bisschen weniger Geschäft, bisschen mehr Unterhaltung, bisschen Technologie, bisschen mehr pushen, sage ich mal. Sport ist halt eher so der GT-Sport, Langstrecke oder sowas. Vielleicht auch zum Teil noch die Langstrecken-WM, Le Mans und so. Das ist noch Sport so an sich. Aber selbst in der Langstrecken-WM geht es ja auch so ein bisschen um Technologie. Und ging es auch schon immer. Ja, das ist das, was ich gesagt habe. Es ging immer darum, wer baut das beste Auto, wer hat irgendwie eine neue Idee gehabt, wie kann man das weiterbringen. Und das ist, glaube ich, auch der Spirit, den die Formel 1 verfolgen sollte, in meinen Augen. Und gesellschaftlich relevant, ich glaube, das war die Formel 1 noch nie. Sie hatte vielleicht irgendwann mal einen höheren Stellenwert oder im Motorsport generell, früher, so auch in den 60ern, 70ern, wo das Stars und Helden waren und das war was Glorreiches und was Schickes und sowas. Und heute ist es so ein bisschen lästig. Ja, es ist so ein bisschen so, die fahren nur im Kreis und so. Formel E ist so, ja, das ist noch so ein bisschen cool, aber ist auch so ein bisschen scheiße. So, das ist, kann man auch noch nicht wirklich ernst nehmen. Jetzt in der Gesellschaft nicht, das ist jetzt nicht meine Meinung, sondern so, wie Leute vom Motorsport denken, die keine Ahnung davon haben. Und ja, ich glaube, da sollte man das sollte man nicht zu hoch hängen. Ich glaube, der Schritt ist schon ganz gut. Was in der Formel 1 halt wichtig wäre für die Zukunft, wäre, dass sie wieder einfacher und günstiger wird, sodass auch wieder mehr Privatteams sich das leisten können, weil letztendlich ist das, glaube ich, das, was die Formel 1 immer ausgemacht hat. Privatteams, die Autos bauen und interessante Ideen haben.
Mit interessanten Fahrern. Entschuldigung. Du hast vollkommen recht. Wollte den Ausklang finden, sagen harte, aber ehrliche Worte hier von Ole Waschkau und Christian Nimmervoll und möchten natürlich auch an euch diese Frage weitergeben. Eurer Meinung nach, wie gesellschaftlich relevant ist die Formel 1? Und wird sie durch dieses Einführen von E-Fuels, durch die weiterschreitende Anpassung an Klimaneutralität, weitere gesellschaftliche Relevanz bekommen? Hashtag Starting mit MSP, gerne in unsere Starting mit F1 Fans Facebook-Gruppe oder Telegram-Gruppe kommen und da mit uns darüber diskutieren und werden dann mal schauen, ob wir für die nächste Ausgabe so ein paar Statements rausgreifen können, um diese dann auch vorzulesen in der Rückschau auf den großen Preis von Kanada. Wir machen eine kurze Pause und dann, der Moment, auf den viele von euch sicherlich sehnlich warten, die Verlosung unserer drei Bücher von Stefan Ehlen und ein kleiner Griff in den Kessel Buntes. Einige Fragen von euch haben wir bekommen, die wir noch ausdiskutieren wollen. Also bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de.
Immer informiert sein, auch von unterwegs, auf meinsportpodcast.de.
Hallo, hier ist Benny Hövedes.
Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajakpaddeln.
Hallo, ich bin Arthur Abraham, bin Boxweltmeister.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
Ein letztes Mal hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de mit der Vorschau auf den großen Preis von Kanada und es ist ja ein Primetime-Rennen. 20.10 Uhr wird gestartet, also Ole Waschkau wird dieses Rennen live gucken, wird er dabei sein.
Es ist auch Pfingsten.
Es ist auch Pfingsten.
Dienstag ist frei. Ja, also nicht sowieso, aber für euch auch.
Ich bin tatsächlich bei Rock am Ring noch am Sonntag.
Kannst du dann ja da gucken. Ist nicht Sonntag auch Fußball oder wann spielen die?
Ich habe keine Ahnung, das interessiert mich nicht.
Stimmt, das ist ja kein echter Sport.
Genau. Nee, ich werde es mir tatsächlich vielleicht im Pressezentrum angucken. Ich glaube, ich habe zu dem Zeitpunkt des Rennens gerade nichts auf der Liste, deswegen, das habe ich aber schon mal gemacht. Da war auch Kanada bei Rock am Ring und ja, war ganz toll. Haben auch einige mitgeguckt hinter mir. Und auch Formel 1 geguckt statt Konzerte. Christian, wir haben ganz interessante Fragen reinbekommen, wo ich mal gerne eure Meinung zu haben möchte. Und zwar die Frage nach Esteban Ocon kam wieder auf. Es gibt ja einiges in der Silly Season schon zu besprechen, aber eigentlich soll er ja bei Mercedes fahren. Aber Valtteri Bottas macht das ja ganz gut. Glaubst du, dass Esteban Ocon da überhaupt eine Chance hat? Oder aber hat Valtteri Bottas eine Performance-Klausel im Vertrag, die das eh unmöglich machen wird, weil die relativ einfach zu erfüllen ist, dass der Vertrag immer weiter verlängert werden kann?
Also erstmal, ich weiß nicht, was im Vertrag von Valtteri Bottas steht. Ich kann mir aber schwer vorstellen, dass er so eine Klausel hat, die sich ja quasi automatisch verlängert, weil Toto Wolff ja zum Zeitpunkt, als dieser Vertrag gemacht wurde, wusste, dass mit Esteban Ocon da möglicherweise einer ist, den man vielleicht 2020 ins Auto setzen würde. Also es wäre hochgradig unlogisch, wenn es so eine Klausel geben würde. Wissen tue ich es natürlich nicht, weil ich den Vertrag nicht gesehen habe. Tatsächlich stellt sich die Frage, was machen die mit Esteban Ocon, wenn Bottas so weiterfährt? Bottas muss aber auch erstmal so weiterfahren dafür, weil es ist ja noch nicht gesagt, dass er diese Topform das ganze Jahr hindurch halten kann. Aber ich glaube tatsächlich, dass der Plan eigentlich war, Esteban Ocon 2020 schon in dieses Auto zu setzen. Momentan liefert Valtteri Bottas eigentlich keinen Grund, ihn nicht da weiterfahren zu lassen. Und was macht man dann mit Ocon, ist tatsächlich halt die Frage. Ich glaube nicht, dass der wahnsinnig scharf drauf ist, zum Beispiel Formel E zu fahren. Racing Point wäre vielleicht eine Möglichkeit, aber da stellt sich die Frage, was macht man? Einerseits wäre es unlogisch, den Stroll rauszuschmeißen, das geht praktisch nicht bei dem Vater, der da investiert. Sergio Perez bringt auch sehr viel Geld mit und von den Leistungen gibt er dem Team auch keinen Anlass. Williams ist momentan mit Sicherheit nicht das Team, in das du einen vielversprechenden Junior für die Zukunft setzen möchtest, weil da machst du ihn dir eher kaputt. Also das, die Frage, wohin mit Esteban Ocon, ist tatsächlich eine spannende, aber ich kann sie nicht beantworten, um es kurz zu machen.
Ole, wenn Mercedes Ocon aus seinem Vertrag lassen würde, wäre das nicht einer für Haas? Wir haben ja immer darüber gesprochen, dass man bei Haas, Christian ist ja ganz hart mit Haas und sagt, beide Fahrer sind nicht das, was sie brauchen, um wirklich erfolgreich zu sein, dass Ocon zumindest eine dieser Positionen übernehmen könnte?
Daran habe ich tatsächlich auch gerade gedacht, dass, also wenn ich jetzt Toto Wolff wäre und wäre jetzt in dieser Zwickmühle, dann, also dann gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Die eine ist zu sagen, pass auf, Valtteri, du bist hier super gefahren, die drei Jahre, bist dieses Jahr Zweiter geworden, hast bis zum vielleicht vorletzten Rennen oder letzten Rennen um die WM gekämpft, irgendwie ein paar Siege gehabt. Dankeschön, das war's. Da ist die Tür. Viel Spaß in der Formel E. Oder man sagt halt, pass auf, Esteban, das klappt jetzt noch nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, weil der Valtteri ist ein bisschen zu gut. Da können wir nicht machen für nächstes Jahr. Aber pass auf, hier zum Beispiel Haas, tolles Team, da kannst du fahren. So, das kriegen wir irgendwie gedeichselt oder kommst hier aus deinem Vertrag raus. Das wäre, glaube ich, eine sehr schlaue Lösung, weil, naja, also sind wir mal ehrlich, Romain Grosjean, 150. Grand Prix übrigens am Wochenende. Ja,
Glückwunsch. So viele, wie ihm keiner zugetraut hat.
Ja, so. Ne? Also, und ich glaube, Nico Hülkenberg hat auch ähnlich viele. Der war aber noch nie auf dem Podium. Das wäre für mich das zweite Team, wo es realistisch wäre. Zum Beispiel, auch wenn es schon ein bisschen hart wäre für Nico Hülkenberg. Ich glaube halt, da kommt, also nichts gegen die Leistung von Nico Hülkenberg, ich glaube, da kommt halt nicht mehr so viel nach.
Christian, ist da eigentlich, Entschuldigung, wenn ich gerade da reingrätsche, ist da irgendwas dran an diesen Hülkenberg-Gerüchten zwecks anderer Red Teams? Es war ja nicht nur Red Bull, glaube ich, habe noch irgendwo gelesen, dass er auch bei einem anderen Team, ich weiß gar nicht, wer es war, oder war es Red Bull, im Gespräch sein soll. Ja, ja. Also siehst du das als überhaupt realistisch an?
Ich weiß es nicht. Also grundsätzlich bin ich schon der Meinung, dass Pierre Gasly, selbst wenn er wie in Monaco für seine Verhältnisse in diesem Jahr relativ besser performt, dass das immer noch zu wenig ist. Das heißt, dass die Geduld von Red Bull mit Pierre Gasly vielleicht enden wollend ist, kann ich mir grundsätzlich schon vorstellen. Aber ich glaube erstens nicht sofort. Und zweitens weiß ich auch nicht, ob Nico Hülkenberg jetzt unbedingt der Mann wäre, den Red Bull da reinsetzen würde. Vorstellbar ist es schon. weil ansonsten sind nicht so viele gute etablierte Fahrer auf dem Markt. Franz Tost, mit dem können wir vielleicht übrigens nächste Woche dann drüber sprechen, der sagt ja, für Albon ist es viel zu früh, Kwiat wieder in den Red Bull zu setzen, kann ich mir nicht vorstellen, da wird man sich selbst ziemlich lächerlich machen. Also Red Bull hat, wenn sie denn die Entscheidung treffen sollten, Pierre Gasly zu ersetzen, gibt's nicht so viele andere Optionen eigentlich. Da wäre Nico Hülkenberg schon irgendwie eine logische Wahl, aber ich glaube, dass man noch lange nicht an diesem Punkt ist, Pierre Gasly zu ersetzen, weil da muss er schon dramatisch abfallen, dass man ihn sozusagen rausschmeißt aus diesem Cockpit, weil man eben keine klaren Alternativen hat. Anders wäre es, wenn Alexander Albon jetzt top performt im Toro Rosso seit 2-3 Jahren, schon etabliert ist in der Formel 1, dann kann ich mir vorstellen, oder dann könnte ich mir vorstellen, dass man eher schneller rotieren würde. So, glaube ich, ist es eher schwierig. Ich glaube, momentan ist das eher der Anfang der Silly Season einfach. Ich habe es vorhin ja auch schon mal angesprochen, auch diese ganzen Gerüchte mit Fernando Alonso. Warten wir mal die nächsten Rennen ab. Also wir hatten ja jetzt nicht die Gelegenheit, mit den Fahrern und mit den Beteiligten drüber zu sprechen. Auch auf der Ebene, glaube ich, wird Montreal ein ganz spannendes Wochenende.
Ole, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Bitte für deinen Punkt noch zu Ende mit
Hülkenberg. Ja, also Renault wäre halt was ich mir auch gut vorstellen könnte für Esteban Ocon, einfach aufgrund der Tatsache, dass er Franzose ist und Franzose im Renault, das ist keine so schlechte Sache. Allerdings würde das eben auch für Pierre Gasly gelten. Sollte an diesen Gerüchten was dran sein, was ich ehrlich gesagt nicht glaube, ich kann mir das nicht vorstellen, dass Nico Hülkenberg, also dass Red Bull Interesse an Nico Hülkenberg hat, also bis zu einem gewissen Grad vielleicht schon, aber auch andersrum, ist irgendwie ein bisschen unlogisch alles. Aber da ein Fahrer tauscht zum Beispiel, würde natürlich auch Sinn machen. Ja. Fakt ist natürlich, dass für Esteban Ocon eigentlich jedes Team interessant ist und andersrum genauso, wenn er nicht in diesem Mercedes-Vertrag hängen würde, außer Williams, weil da hätte man ihn jetzt dieses Jahr schon reinsetzen können und das wollte man ja nicht, da hat man ja George Russell reingesetzt. So. Aber alle anderen Teams dürften eigentlich für Esteban Ocon interessant sein. Es ist halt eine Zwickmühle. Er könnte zum Beispiel auch einer für Red Bull sein. Esteban Ocon und Max Verstappen, das ist schon nicht so schlecht, sagen wir mal so. Die haben sich ja auch in der Formel 3 ganz, ganz gut gebettelt. Und das wäre, glaube ich, eine ganz gute Sache, wenn man jetzt wirklich sagt, Pierre Gasly, schwierig. Aber Haas zum Beispiel wäre auch durchaus eine denkbare Alternative, wenn man ihn dann aus dem Vertrag lässt oder wenn man da irgendwie einen Deal hinbekommt, dass er eben da fahren darf als Überbrückungsjahr oder 2 Jahre, damit er dann eben zu Mercedes kommt, wenn dann zum Beispiel Lewis aufhört oder es für Valtteri Bottas dann auch nach hinten geht. Gut, für Valtteri Bottas wären diese Cockpits natürlich auch alle interessant, müssen wir auch ganz ehrlich mal sagen. Also vielleicht landet auch Valtteri Bottas dann im Haas. Wäre jetzt auch nicht ganz komplett unlogisch. Aber ja, aber irgendwie beschleicht mich das Bauchgefühl, dass Esteban Ocon in den sauren Apfel beißen muss und Formel E fahren muss.
Was für Ocon, wenn ich da vielleicht noch ein Wort dazu sagen muss, tatsächlich kontraproduktiv sein könnte, ist natürlich dieser Mercedes-Vertrag, weil Ferrari wird kein großes Interesse dran haben, einen Mercedes Junior fit zu machen für das Werkscockpit, indem man den 1-2 Jahre bei Haas fahren lässt. Und man weiß ja, dass Haas und Ferrari sehr, sehr eng vernetzt sind. Das Gleiche gilt auch bei den meisten anderen Teams, außer bei den Mercedes-Teams. Wer soll ein Interesse dran haben, einen Mercedes Junior hochzuziehen? Bei Red Bull, wenn man ihm ein Cockpit bieten könnte, wäre das natürlich vielleicht dann interessant, dann muss aber der Mercedes-Vertrag mit Sicherheit gelöst werden. Kann ich mir sehr schwer vorstellen, dass das passiert, weil warum sollte Toto Wolff ausgerechnet seinem Lieblingsfreund Helmut Marko diesen Gefallen tun? Man weiß ja, dass die beiden ein Spinnefeind aufeinander sind. Und Max Verstappen, glaube ich, hätte da auch möglicherweise noch ein Wörtchen oder würde zumindest mal sagen, lieber Helmut, können wir darüber mal reden. Spätestens nach Brasilien, Verstappen, Ocon. Ich meine, wir würden es mit Sicherheit geil finden, aber ob das zielführend wäre für die Harmonie im Team, wage ich mal zu bezweifeln.
Wilde Theorie von mir noch zum Abschluss. Ocon zu Red Bull. Der Vertrag mit Mercedes wird aufgelöst, aber das geht nur, weil Mercedes dadurch eine Zugriffsklausel auf Max Verstappen bekommt.
Das ist schon sehr wild, Mann. Das ist schon sehr, sehr wild, Kevin. Nicht ganz unrealistisch.
Ich wollte gerade sagen, aber ist es denn so unrealistisch?
Nein, aber...
Ja, ich glaube schon.
Ja?
Was für eine... Also glaubst du, dass Red Bull sozusagen, um Ocon zu bekommen, die Hand von Verstappen loslassen würde? Nee, ganz sicher
nicht. Das Ding ist, Verstappens Zeit bei Red Bull wird irgendwann enden. Das wissen sie. So, sie brauchen aber auf jeden Fall schon mal einen Fahrer, den sie nachziehen können. Der könnte Alexander Albon irgendwann sein. Aber sie brauchen zumindest einen, der ein Stück weit Speed besitzt und der ein Stück weit auch die Fähigkeit besitzt, so ein Auto irgendwie zu lesen, zu verstehen. Und Esteban Ocon hat Formel 1 Erfahrung, ist ein junger Fahrer, ist ja glaube ich jetzt 22, also entspricht da auch
Max Verstappen.
Eben, aber er entspricht da auch irgendwie dem Anforderungsprofil, und Mercedes wird sich auch irgendwann, wenn Lewis Hamilton mal sagt, überlegen müssen, ob wir nicht irgendwo eine Option bekommen können auf einen Fahrer, und da kommt eigentlich nur Max Verstappen in Frage.
Ja, aber ich glaube, bei Red Bull ist die Priorität ganz klar, Max Verstappen, dem wird erstmal alles untergeordnet, den lassen wir uns auf keinen Fall wegnehmen, wenn es irgendwie geht. Ich meine, wenn der auf die Idee kommt, ich will jetzt Mercedes fahren oder ich will Ferrari fahren, dann wird man ihn eh nicht halten können.
Ja.
Aber freiwillig sozusagen, um auf Ocon, auf einen Fahrer, ich bin mir felsenfest sicher, dass Horner, Marco, Mateschitz davon überzeugt sind, dass sie mit Max Verstappen den besten, talentiertesten, begnadetsten Fahrer für die nächsten Jahre im Team haben. Ich glaube das übrigens auch. Ja. Vielleicht ist Lewis Hamilton noch auf dem Niveau, aber sonst glaube ich keiner. So, und wenn die jetzt felsenfest sicher sind, dass das so ist, warum sollten sie dann für eine Option auf einen anderen Fahrer das Risiko eingehen, Max Verstappen zu verlieren? Sehe ich überhaupt nicht. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass da irgendwas passiert. Und ich glaube auch nicht, dass man Ocon unbedingt haben möchte. Das passt einfach irgendwie nicht zusammen. Also du machst Verstappen damit definitiv unglücklich. Du musst ausgerechnet Toto Wolff dafür einen Gefallen tun, und dass das überhaupt nicht zusammengeht, Helmut Marko und Toto Wolff, das weiß man. Ja. Also ich sehe das eher nicht passieren. Denn again, in der Formel 1 sind schon merkwürdigere Dinge passiert. Aber Season geht los, ja. Also ja. Es wird auf jeden Fall spannend.
Auch bei uns, komm, auch bei uns. Ne, was wäre es, wenn man nicht mal so eine wilde Theorie in den Raum schmeißt? Ne? Also ihr könnt
so,
auch
und dann
so
wechseln noch Lewis Hamilton und Sebastian Vettel das Cockpit. Die tauschen, und nächstes Jahr fährt Lewis Hamilton bei Ferrari und Sebastian Vettel bei Mercedes. Das wird so kommen, meine Damen und Herren. Oh. Robert Kubica wechselt nochmal zu Force India. Lance Stroll geht zurück zu Williams. Das wird ein Riesenfest. Danny Kiat wird vielleicht doch noch für Max Verstappen, ja, in den Red Bull gehievt, weil Max Verstappen sich ganz auf seine iRacing-Karriere konzentriert.
Okay, okay.
Das wird ein Riesenfest, glaube ich.
Aber diesen Cockpit-Tausch Vettel gegen Hamilton, den halte ich tatsächlich für nicht ausgeschlossen.
Aber ja nicht nächstes Jahr, oder?
Vielleicht nicht, genau, vielleicht nicht 2020, da haben die ja auch Verträge, aber 2021, why not? Weil ja, Lewis Hamilton...
Ja, glaube ich, hat sich gesagt.
Genau, weil Lewis Hamilton könnte halt die Motivation haben, vielleicht mit einem Ferrari-Titel seine Karriere so richtig rund zu machen. Und gleichzeitig glaube ich, dass Sebastian Vettel sich so ein bisschen nach einem Chef wie Toto Wolff sehnt, der ihm den Rücken halt komplett frei hält, der sich hinter ihn stellt. Also von der Art her, man weiß ja auch, Toto Wolff war bei der 30er-Feier von Sebastian Vettel. Da kann man auch ein kleines Geheimnis verraten, oder was heißt Geheimnis, aber als Sebastian Vettel in Hockenheim rausgeflogen ist, unglücklich letztes Jahr, ging sein Gang erstmal zu Toto Wolff, oder nicht erstmal, aber er hat dann auch mit Toto Wolff gesprochen an diesem Wochenende. Also die mögen sich, die können sich gut leiden, und wenn Sebastian Vettel an den Punkt kommt, wo er sagt, das mit Ferrari wird nichts mehr, und Lewis Hamilton geht gleichzeitig weg von Mercedes zu Ferrari, Toto Wolff hat das ja auch schon gesagt, dass sie darüber auch schon gesprochen haben. Also das ist nicht so abwegig, finde ich. Und 2021, wenn die Verträge sowieso auslaufen, why not?
Man stelle sich mal vor, Hamilton ist bis dahin siebenfacher Weltmeister und wird auf Ferrari achtmaliger Weltmeister.
Das ist doch der Plan da.
Und dann gehen alle Schumi-Fans aber mal sowas von duschen.
Ja, aber das ist ja so ein bisschen das Gleiche wie mit der hier Nordschleifenzeit von Stefan Belloff. Die wurde jetzt auch von einem Elektrofahrzeug geschlagen, was jetzt die zweitschnellste Zeit auf der Nordschleife ist.
Ja.
Also jeder Rekord wird irgendwann gebrochen. Und wenn dann doch im Mercedes, oder nicht? Also im Ferrari, Entschuldigung.
Ja, ja,
und ich bin mir eigentlich ziemlich sehr sicher, dass Lewis Hamilton nochmal zu Ferrari geht.
Und dann fährt Lewis Hamilton mit Mick Schumacher irgendwann zusammen.
Das ist natürlich ganz klar. Das ist dann, ja, also das sehr gute Storyline.
Boah.
Schreibt bitte auf. Schreibt das bitte mit, bookt das bitte. Er wird dann, der Lewis Hamilton, der dann achtfache Weltmeister ist, leitet dann Mick Schumacher an und bringt ihm die Formel 1 bei. So. Wow.
Sensationell. Also wie gesagt, ne? Auch bei uns wird es nicht langweilig. Merkt er selber. So, und jetzt? Und
da muss man natürlich sagen, Lewis Hamilton, der ja Michael Schumacher ersetzt hat bei Mercedes. So
gesehen. Das kommt auch noch dazu.
Öffnet sich der Kreis.
Die Geschichten der Formel 1. Jetzt gibt es für euch Geschichten, und zwar zu gewinnen. Grand Prix-Geschichten, Verrücktes, Furioses, Fakten, Verrücktes und Furioses aus 1000 Rennen der Formel 1 von Stefan Ehlen geschrieben, dem ihr ja auch schon öfter hier auf meinsportpodcast.de lauschen konntet in Starting Grid, der auch bei motorsport.total.com, formel1.de.motorsport.com arbeitet und Christian immer voll untergestellt ist, muss man ja sagen. Und der hat ein Buch geschrieben, das wunderbar ist und wir möchten euch gerne 3 Exemplare in die Hand drücken. Viele von euch haben mitgemacht und ich habe jedem Teilnehmer eine Nummer zugeordnet und jetzt werden wir mit einem Zufallsgenerator 3 Nummern auswählen und dann verkünden, wer das Buch gewonnen hat. Und die erste Nummer ist die Nummer 134 und damit gewinnt ein Buch Marcel Thiel. Herzlichen Glückwunsch, Marcel Thiel. Die zweite Nummer ist die Nummer 89. Matthias Rubin gewinnt ein Buch der Grand Prix Geschichten. Herzlichen Glückwunsch. Und die Nummer 60 und das ist Peter Braun. Peter Braun, Matthias Rubin und Marcel Thiel gewinnen jeweils ein Buch von Stefan Ehlen. Grand-Prix-Geschichten.de ist die Adresse, wenn ihr das Buch bestellen möchtet. Natürlich werden die Exemplare von Stefan Ehlen auch unterschrieben und ich denke auch jeder, der das Buch kauft, denn es wird direkt von Stefan Ehlen vertrieben, der wird eine Signatur bekommen und es lohnt sich auch dort zuzuschlagen bei diesem Buch. Es ist ein tolles Buch und wir werden natürlich auch in dieser Sendung noch über das Buch sprechen. Herzlichen Glückwunsch an die 3 Gewinner. Vielen Dank an alle fürs Mitmachen und wir werden sicherlich in Bälde nochmal ein neues Gewinnspiel starten, wo dann wieder alle mitmachen können. Wir tippen jetzt noch den großen Preis von Kanada. Ihr könnt mitmachen auf meinsportpodcast.de/Gewinnspiele, wenn ihr beim Tippspiel angemeldet seid. Ich muss immer nochmal aufräumen. Das sage ich jetzt auch Woche für Woche. Ich muss das mal machen. Ich prokrastiniere beim Tippspiel aufräumen. Aber wir prokrastinieren.
Am Wochenende willst du es machen, bei Rock am Ring.
Bei Rock am Ring, genau. Wenn die Ärzte spielen.
Zähltest ja nicht.
Nein, ich zählte nicht. Ich fahre jeden Abend zurück nach Hause. Das ist
auf der Tribüne?
So.
Eigentlich ja, oder?
Nee, nicht immer.
Ja,
nur manchmal.
Natürlich. Ein echter Festival-Fan geht natürlich bei Rock am Ring auf die Tribüne.
Bei manchen Konzerten ist es ziemlich gut, auf der Tribüne zu sein. Bei anderen bin ich aber auch gerne unten. So.
Ja. Die Altherrenveranstaltung.
Wollte ich jetzt sagen. Genau, tippen. Pole Position, die ersten 3 Plätze, Ole. Und wer landet in der Wall of Champions?
Oh, das ist ein Tipp, das tippen wir natürlich jedes Jahr. In der Wall of Champions landet natürlich Robert Kubica. Das ist ganz klar. Der wird übrigens auch Letzter. So.
Aber wenn er in der Wall of Champions landet, dann wird er, also.
Was?
Wenn er in der Wall of Champions landet, wird er ja nicht Letzter.
Nein, unabhängig davon.
Ach so, okay, also alles. Ja.
Er kann ja auch Samstag oder Freitag in der Wall of Champions landen.
Ah, okay,
alles weißt klar. Du?
Ja, okay.
Und wenn er früh genug da, dann wird er auch Letzter. Aber ist egal. Vielleicht auch Hamilton, das wäre natürlich sehr stark. Pole Position, Lewis Hamilton. Es gewinnt aber Valtteri Bottas vor Lewis Hamilton und Sebastian Vettel.
Christian, was sagst du?
Ich glaube, Leclerc fährt auf Pole, Vettel gewinnt den Grand Prix vor Bottas und Hamilton. Vor Bottas und Verstappen. Und Wall of Champions, gute Frage. Nehmen wir einen zukünftigen Weltmeister, der bisher nicht viel falsch gemacht hat, George Russell.
Ah, okay. Ich sag Clean Sweep für Lewis Hamilton. Alle Sessions wird er gewinnen und damit auch das Rennen. Pole Position für Lewis Hamilton, Sieg für Lewis Hamilton vor Valtteri Bottas und Max Verstappen. Ich nehme einfach mal das, was Ole am Anfang der Sendung gesagt hat. Und in der Wall of Champions landet natürlich ein zukünftiger Weltmeister, der Canadian Boy, Lance Stroll. damit lassen wir euch in die Woche. Bedanke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Christian Immervoll, unserem Experten vom Motorsport Network Germany. Danke, Christian.
Bitte gerne.
Und das letzte Wort hat wie immer Ole Waschkau.
Ja, ist interessant natürlich, dass ich am Anfang der Sendung was ganz anderes gesagt habe als am Ende. Aber ich tippe wahrscheinlich auch dann im richtigen Tippspiel was komplett anderes. Ist sowieso egal, weil es ist einfach schlecht tippbar. Am Ende gewinnt wahrscheinlich Charles Leclerc vor Romain Grosjean und dann Niki Kvyat oder so. Oder Nico Hülkenberg. Aber das wäre natürlich komplett unrealistisch, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und ich wünsche euch ein schönes Pfingstwochenende. Ich hoffe, die Sendung hat euch gefallen. Wir haben, glaube ich, alles, ja, erläutert zum Grand Prix und auch zu euren Fragen und so. Und viel Spaß am Wochenende. Vielleicht seid ihr auch beim Rock am Ring. Dann sucht mal den Kevin auf der Tribüne, wenn ihr da hinkommt. Oder am Bierstand. Je nachdem. Vielleicht habt ihr Glück. Ja, mal ausprobieren. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins. Keep racing.
Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. Starting Grid, der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari.
Klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.